ARD.
Mit Jochen Marmitt herzlich willkommen. Wieder einmal hat sich ein neues Fenster der Gewalt geöffnet, kann man sagen. Seit 3 Tagen und Nächten nun gibt es Angriffe Israels auf den Iran und umgekehrt werden ebenfalls Raketen und Drohnen eingesetzt. Wohin dies alles führt, ist aktuell nicht absehbar. Gerade ein wenig in den Hintergrund gerückt, aber dennoch ohne an Härte zu verlieren, läuft der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter. Ein Konflikt, der Europa teilt. Erneut. Unser Autor heute hat eine Art persönlichen Reisebericht geschrieben, den ich Ihnen wirklich nur empfehlen kann. Seine Reportagen sind eindringlich und ehrlich. Sie sind Zeugnis von Menschen auf beiden Seiten der erneuten Trennlinien, die darunter leiden, was dieser Krieg mit sich bringt, auch fern der Front. Michael Thumann ist heute unser Gast. Er ist außenpolitischer Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit, in Moskau auch seit langen Jahren. Er ist Buchautor, der immer wieder auch das deutsch-russische Verhältnis im Blick hat, persönlich, professionell und aktuell gerade auch mit Blick auf das Gift, das in dieser Beziehung verabreicht wird, dem wir alle irgendwie ausgesetzt sind, vor allen Dingen aber die, die uns Deutsche hassen sollen. Ich begrüße Michael Thumann in Estland zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Thumann, Sie haben sich für Ihr Buch die Frage gestellt, wie komme ich aus diesem Land raus? Aus welchen Wegen komme ich aus Russland raus und haben das dann auch ausprobiert? Wollen Sie Russland verlassen?
Nein, ich muss mir immer nur wieder Gedanken machen, wie ich in Notsituationen, die man ja nicht ausschließen kann, oder in Drohnensituationen, eben dann, wenn aus der Ukraine oder in Russland gestartete Drohnen den russischen Flugverkehr komplett lahmlegen und die Flughäfen lahmlegen, wie man dann eigentlich Russland verlassen kann. Und da mittlerweile sehr viele Grenzübergänge zwischen der EU und Russland oder Belarus geschlossen sind, ist das gewissermaßen eine Notfallplanung. Und ich habe aus dieser Notfallplanung dann eine Buchidee gemacht, indem ich halt alle diese Übergänge mal abgefahren bin und beschrieben habe, wie sich das erstens anfühlt und wie zweitens die Menschen davor und hinter dieser Grenze leben.
Das heißt, wenn man jetzt mal ganz kurz die Karte in die Hand nimmt, ist in Ihrem Buch ja auch eine drin. Da geht es also um Grenzübergänge zwischen St. Petersburg, dann über Estland, Lettland, Litauen, aber natürlich auch bei Weißrussland und Polen. Und nicht zuletzt auch ein Blick in die andere Richtung, nämlich Richtung Kasachstan, worüber man ja auch ausreisen kann. Das sind alles so Punkte, die Sie bereist haben und wo Sie auch Menschen getroffen haben, die beeinflusst sind von der aktuellen Situation. Als Überschrift habe ich so ein bisschen rausgelesen, dass die Sicherheiten, die auch wir hatten, an die wir geglaubt haben, dass die bei all diesen Menschen zum größten Teil verloren gegangen ist. Ist Ihnen das auch so gegangen? Haben auch Sie Ihre Sicherheiten verloren?
Ja, ganz gewiss. Also für mich persönlich ist zunächst mal eine Sicherheit verloren gegangen, nämlich das Vertrauen, das eigentlich meine Generation, aber ganz, ganz viele Europäer ja geprägt hat seit 1990, 91, dass wir tatsächlich in eine Welt des Friedens, der Stabilität und eines Endes der großen Kriege zumindest, ich vergesse Jugoslawien nicht und nie, meine erste Station als Korrespondent, aber dass wir doch in den großen Fragen einen Konsens haben, dass wir keine Kriege mehr führen wollen. Diese Sicherheit ist uns allen verloren gegangen. Und dann gibt es eine Sicherheit, die diesen Menschen, die diesseits und jenseits dieser harten Grenze, dieses neuen eisernen Vorhangs verloren gegangen ist, nämlich, dass sie Verwandte besuchen können, dass Grenzen durchlässig sind. Zumindest wenn man einen geringen Aufwand betreibt, dass man dann doch durchkommt mit Visum. All das ist verloren gegangen, weil die Grenzen sich zunehmend schließen. Das ist eine Entwicklung, die hat schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine 22 begonnen. Das ist eine Entwicklung, die mit der Pandemie begonnen hat und seither immer weiter zunimmt.
Wir kommen gleich auch nochmal genauer auf die politischen Debatten zu sprechen, auch ganz aktuell in der deutschen Regierungskoalition, auch bei der SPD, aber vorab schon mal gefragt, hat denn das politische Deutschland Ihrer Meinung nach in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren überhaupt irgendeine Chance gehabt, dass wir heute keinen Krieg mehr hätten, dass da irgendwie ein Einfluss hätte ausgeübt werden können?
Ich glaube da nur an geringen Einfluss, weil wir sprechen hier ja, was den Krieg Russlands gegen die Ukraine angeht, über einen wirklich großen, den größten Landkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg, der auf einer Entscheidung des russischen Führers beruht, Und Wladimir Putin ist ja im Januar, Anfang Februar des Jahres 22 vielfach besucht worden von Kanzler Scholz damals, auch von Emmanuel Macron aus Paris. Viele haben sehr eindringlich auf ihn eingeredet, haben ihm die Konsequenzen dargestellt. Er hat es trotzdem so entschieden und übrigens zur Überraschung auch vieler seiner eigenen Landsleute, vieler seiner eigenen Generäle. So, und wenn die noch nicht mal richtig im Bilde waren, glaube ich, war es dann für die deutsche Regierung schwer, Einfluss auszuüben auf die Frage Krieg oder Nicht-Krieg. Wie der Krieg dann allerdings sich in den weiteren 3,5 Jahren bisher entwickelt hat, da spielen die Deutschen natürlich schon eine wichtige Rolle.
Auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen hier bei Fragen an den Autor auf SR Kultur. Michael Thumann heute zu Gast. Sein Buch heißt Eisiges Schweigen, Flussabwärts. Eine Reise von Moskau nach Berlin. Christel André aus Schwalbach möchte gerne von Ihnen, Herr Thumann, wissen, welchen Eindruck haben Sie denn bei dem Kontakt mit der russischen Bevölkerung erhalten im Hinblick auf das anhaltende Kriegsgeschehen gegenüber der Ukraine? Ist der russische Normalbürger nicht kriegsmüde? Auch eine Frage, die wir uns natürlich alle immer wieder stellen.
Ja, und deshalb ist es auch so eine gute Frage, weil sie im Grunde genommen ins Herz der Frage geht, wie lange machen die das eigentlich noch mit einerseits und wie groß ist die Müdigkeit andererseits. Und was die Müdigkeit angeht, da kann man durchaus sagen, viele sind kriegsmüde. Eine Mehrheit der Russen wünscht sich tatsächlich auch nach Umfragen der letzten 2 unabhängigen Institute, die in Russland noch agieren. Eine Mehrheit wünscht sich das Ende, das baldige Ende dieses Krieges. Aber wenn man dann die Details abfragt, dann zeigt sich ein differenzierteres Bild. Nämlich, dass die Menschen sich überwiegend einen Kriegsende zu russischen Bedingungen wünschen. Und das ist dann natürlich schon wesentlich schwieriger umzusetzen. Und das ist dann auch letztendlich resultiert es wieder in der Unterstützung der Politik der russischen Regierung und des russischen Präsidenten, weil der natürlich auch ständig betont, er sei bereit zu Friedensverhandlungen und aber eben nur zu ganz bestimmten Bedingungen. Und dann kommt eine ewig lange Liste, die Ukraine nie und nimmer erfüllen kann. Und letztendlich natürlich ein Vorwand ist, diesen Krieg fortzusetzen, bis Putin seine persönlichen Ziele in der Ukraine erreicht hat.
Und diese persönlichen Ziele, um sie einfach nochmal zu nennen, sind ja relativ klar. Es geht darum, dass nicht nur der Osten der Ukraine russisches Staatsgebiet wird. Oder wie wird das formuliert? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich würde sagen, die Ziele sind deutlich weitreichender. Die Beschränkung auf den Südosten und einige kleine Vorstöße jetzt im Norden sind dem starken Widerstand der Ukraine zu verdanken, dass es nicht schon viel weiter gekommen ist. Aber natürlich möchte Putin einen Regierungswechsel oder einen Regime-Change in Kiew. Er möchte eine pro-russische Regierung installieren, egal wie, ob mit Wahlen oder ernannt. Er möchte eine Entwaffnung der ukrainischen Armee, die ihm in den letzten 3,5 Jahren so viel Probleme bereitet hat. Er möchte ein für alle Mal ein Bündnis mit westlichen Staaten, europäischen Staaten ausschließen und darunter auch die NATO. Das heißt also, er möchte im Grunde genommen um seine Souveränität und Unabhängigkeit beraubten ukrainischen Staat, der in Moskauer Hand ist, vielleicht so ein bisschen wie in Belarus, ein Land, das weitgehend von Moskau abhängig ist, ein Satellitenstaat gewissermaßen, und davon dann noch Teile annektieren und in das russische Staatsgebiet einverleiben.
Bleiben wir noch bei der ganz großen Politik. Evelyn Nell aus Saarbrücken würde ganz gerne von Ihnen wissen, wie konnte auch Angela Merkel, so schreibt sie es, zulassen, dass sich die NATO in der Zeit, als sie noch deutsche Bundeskanzlerin war, auch in deutschem Interesse immer weiter nach Osten orientierte. Obwohl Helmut Kohl Gorbatschow zugesichert hatte, dass dies nicht geschieht, ist zumindest mal die Meinung der Autorin. Die Aussichtstellung einer Mitgliedschaft in der NATO für die Ukraine war wohl der Auslöser für Putins Kriegserklärung?
Das sehe ich anders. Es gab ein sehr verschwurbeltes in Aussicht stellen einer NATO-Mitgliedschaft tatsächlich auf dem Gipfel, dem NATO-Gipfel in Bukarest 2009. Da fielen George W. Bush, der ja bekanntlich im Irak und anderswo große Pläne hatte, der wollte die Ukraine aufnehmen. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, Frankreich damals, waren komplett dagegen. Und dann kam es zu so einem komischen Kompromiss, dass man der Ukraine sagte, ja generell und eventuell irgendwann mal. Und gleichzeitig gab es all die Programme nicht, vor allem das Membership Action Programm, die so einen Beitritt vorbereiten können. Das heißt, die Ukraine kriegte da irgendwie so eine Wurst hingehängt, fernab von ihrer Reichweite. Und daran hatte sich bis Februar 22 nichts verändert. Ein Wort noch zu Kohl und Gorbatschow. Kohl hat das nie versprochen. Es gab kein Versprechen in den 2+4 Verhandlungen zur deutschen Einheit, wo in irgendeiner Form die deutsche Einheit gegen das Versprechen, die NATO würde nicht erweitert werden nach Osten. Dieses Versprechen hat es nie gegeben. Es ist eine Legende. Was es gibt, ist eine Genscher-Rede von Ende Januar in der Evangelischen Akademie Tutzing, wo er eine Vision entwickelte über das Zerfallen der Blöcke. Und letztendlich die NATO, die sich dann auch nicht mehr erweitern würde, weil sie verschwinden würde. Und ebenso wie der Warschauer Pakt. Das war eine Vision. Kohl hat Genscher später zurückgepfiffen, schon im Februar 1990. Der ältere George Bush, Herbert Walker Bush, hatte seinen Außenminister zurückgepfiffen. Über NATO-Osterweiterung wurde, und das belegt mittlerweile die historische Forschung in vielfältiger Weise, sehr viele Bücher dazu erschienen, und obendrein alle, die dabei waren, Horst Telschig zum Beispiel, der ehemalige Kanzler, Amtsminister von Helmut Kohl, Architekt dieser 2+4-Verträge, einer der Architekten, und natürlich auch Gorbatschow selber, der immer wieder gesagt hat, nein, darüber haben wir nicht gesprochen.
Michael Thumann zu Gast heute bei SR Kultur. Sein Buch Eisiges Schweigen flussabwärts. Wir reisen von Moskau nach Berlin und nochmal zurück auf jeden Fall. Eine Frage.
Und zwar ist es nicht so, dass dieser Herr Putin immer noch den Traum träumt von der großen Sowjetunion. Dass das so sein tiefst innerer Wunsch, sein Sehnen immer noch ist.
Können Sie das bestätigen?
Ja und nein. Putin will sozusagen eine Sowjetunion à la carte. Putin sieht sich eigentlich, er mag ja Lenin nicht. Den lässt er da zwar liegen noch am Roten Platz in seinem Chemiebad, aber er hat ihm halt mal unterstellt, er habe halt mit seiner Nationalitätenpolitik Anfang der 1920er Jahre eine Bombe unter das Gerüst Russlands gelegt, womit er letztendlich meinte, die Betonung von Eigenständigkeiten der damaligen Sowjetrepubliken, was nichts anderes war als eine kluge Minderheitenpolitik, wie Lenin damals das zerfallene Reich wieder zusammengebracht hat. Aber Putin meint halt, das müsse man anders machen. Putin sieht sich eher in der Tradition des russischen Imperiums, auf das er sich auch immer wieder beruft. Er hält sehr viel von dem Zaren Alexander III., auch Peter der Große ist einer, in dessen Tradition er sich sieht. Also Zaren, die das Reich erweitert haben oder auch nach innen mit harter Hand, wie Alexander III. Regiert haben, um eben anderssprachige, andersethnische als Russen im Reich zu halten und das mit repressiven Methoden. Er selber hat von der Sowjetunion, ist vor allem fasziniert von diesem sowjetischen Reichsgedanken und natürlich von der ungeheuren Ausdehnung der Sowjetunion, was meiner Ansicht nach nicht heißt, dass er sie in Gänze wiederherstellen will. Ich glaube, von Usbekistan oder Tadschikistan hat sich auch Putin endgültig verabschiedet. Bei Kasachstan sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Der Norden von Kasachstan, da leben ja viele Russen und so weiter. Da wird gerne mal drüber nachgedacht, was die Kasachen beunruhigt. Aber wichtig ist vor allem der Blick auf Europa, dass man den Einfluss auf Europa, so wie er bis 1990 existierte, dass man den gerne restaurieren würde oder zumindest in Teilen restaurieren würde. Das ist völlig klar und das spiegelt sich auch in den immer wieder vorgetragenen Äußerungen aus Moskau. Man möchte die Mitsprache bei der europäischen Sicherheitsordnung gewährleistet haben. Man will diese Mitsprache.
Warum, das ist ja eine ganz einfache Frage, die, glaube ich, bei vielen sich immer wieder auftut, warum dann nicht über Verträge, Abkommen, Wirtschaft und Handel? Warum über Eroberungskriege?
Das war gewissermaßen Putins Entscheidung 2014, als er mit der ersten Invasion in den Osten der Ukraine und der Annexion der Krim die Verträge, die in den 90er Jahren vor seiner Amtszeit geschlossen wurden, gebrochen hat. Insbesondere natürlich die Pariser Charta, aber auch zahlreiche bilaterale Verträge mit der Ukraine. Darunter übrigens auch ein Vertrag, den er selber noch Anfang der 2000er mit der Ukraine abgeschlossen hatte. Und diese Entfernung davon war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, weil er den Maidan, wie ja die damaligen Demonstrationen gegen den autoritären Viktor Janukowitsch, den damaligen Präsidenten der Ukraine, genannt wurden 2014, weil er diesen Maidan im Dezember 13 und Januar, Februar 14 sah als einen anderen, letztendlich arabischen Aufstand. Etwas, wovon er sich selbst auch bedroht fühlte. Und er hat damals, wie ich glaube, aus wesentlich innenpolitischen und herrschaftserhaltenden Gründen einen Weg gewählt, in dem er signalisieren wollte, ich akzeptiere es nicht, dass in der Ukraine das Volk aufsteht und einen Führer, mit dem ich klarkomme, einfach so stürzt. Und ich werde hier ein Exempel statuieren, dass wir das nicht hinnehmen. Und vor allem werde ich dadurch auch nach innen, nach Russland, das Signal senden, wo es ja auch schon 2012 umfassende Demonstrationen gegen ihn ein halbes Jahr lang gegeben hatte. Ich werde das nie und nimmer akzeptieren. Und wenn ich dafür Krieg führen muss.
Dann schauen wir mit Ihnen, Herr Thumann, doch jetzt mal nach innen. Sie sind seit Ende der 80er, glaube ich, als Student schon nach Moskau gegangen, später dann eben auch als Journalist und als Korrespondent bis heute immer wieder dort. Ihre Einsichten, auch gerade was die Menschen in Moskau, in Russland angeht, vielleicht können Sie da aus der Hauptstadt mal ein Beispiel erzählen. Das, was Sie gerade erzählt haben, was Putin in Gang gesetzt hat, wirkt sich ja auch auf den Alltag aus in dieser Stadt und für die Menschen, die dort leben. Nicht nur für Sie als ausländischer Korrespondent, sondern eben auch für die Russinnen und Russen. Wie sieht diese Welt im Moment aus? Vielleicht können Sie das ganz kurz mal schildern.
Verdreht. Ich habe ja die Sowjetunion noch kennengelernt in den 80er Jahren. Sie sprachen es an, da auch studiert in Moskau und in Leningrad, wie es damals hieß. Und bei aller Verschlossenheit dieses Landes und dieser ideologisch geführten Sowjetunion waren die Menschen damals sehr, sehr neugierig und sehr, sehr offen für einen Westberliner, der ich damals da ankam. Und mir standen wirklich sehr viele Türen offen und ich war völlig überrascht davon, wie dieses eigentlich bei uns immer als sehr verschlossen dargestellte Land, die Sowjetunion, wie offen die mich damals empfing. Und dieses ist etwas, was ich heute ganz anders darstellte, weil das Land, und deshalb sage ich verdreht, weil natürlich eigentlich die Russen, die sich als Europäer empfinden und die sehr, sehr stark immer nach Westen und nach Europa geschaut haben und sagten, das ist eigentlich so, wie wir leben möchten, wie wir unsere Industrie gestalten möchten, wie wir unseren Alltag und wie wir unseren Kaffee trinken möchten, dass die von ihrer Führung gesagt bekommen derzeit, nein, China ist aus dem Osten kommt das Licht und China ist der große neue Partner. Und wenn es daneben noch einen Partner gibt, dann ist das Nordkorea, weil die uns unheimlich bei der militärischen Spezialoperation der Ukraine helfen. Und das ist doch für viele Russen etwas, wenn sie nicht gerade im fernen Osten leben, etwas, was schwer zu verdauen ist.
Also eine Wende nach Osten, so beschreiben Sie es.
Genau. Und diese Wende nach Osten, die Putin übrigens auch so nennt, den Rasvorot na Vostok, die Wende nach Osten, die ist ideologisch und von der Regierung dekretiert, ist im vollen Gange, aber eigentlich vollzieht die große Masse des Volkes sie nicht mit. Und auch ein Teil der Elite nach wie vor natürlich nach Westen schaut, Die leiden sehr stark darunter unter der Art und Weise, wie sich das Land abschottet und wie halt die Kontakte nach Europa immer mehr schwinden und auch die Grenzen immer undurchlässiger werden. Das ist etwas, was vielen Probleme bereitet, was sie frustriert und was vielen auch Hoffnung nimmt.
Eine weitere Frage.
Hat der Autor auf seinen Reisen schon irgendwelche Versorgungsmängel festgestellt?
Nein, ich habe, und das muss man tatsächlich sagen, es gibt ja gerade im, und Sie sprechen ja auch Lebensmittel an, und da gibt es ja Sanktionen, und zwar Sanktionen Putins, Sanktionen Russlands gegen die EU, also viele EU-Lebensmittel dürfen nicht mehr eingeführt werden nach Russland, sowieso Milchprodukte, aber eben auch Fleisch und so weiter. Das hat sich aber, und das wusste Putin, als er diese Sanktionen verhängte gegen die EU, haben sich auf die russische, wie soll ich sagen, als Katalysator und als Beschleuniger für die Entwicklung der russischen Lebensmittelindustrie erwiesen. Das war auch eines der Ziele. Und auf diese Art und Weise ist Russland durch dann weitere Zulieferungen aus Aserbaidschan, aus Usbekistan im Gemüsebereich oder auch aus der Türkei gut versorgt. Die Frage ist, und das ist auch das, was ich sehe, die Supermärkte, und ich hoffe, das hat noch kein Korrespondent, kein Deutscher erzählt, dass da in irgendeiner Form die Supermärkte leer wären. Umgekehrt erzählen leider die russischen Korrespondenten in Berlin sehr viel davon, dass wir in den deutschen Supermärkten leere Regale vorfinden würden. Das ist dann nicht so schön, weil es halt eben einfach nicht stimmt, aber die Russen das glauben und mich immer danach fragen. Es gibt ein Problem mit der Versorgungslage in Russland und das sind die Preise. Also wenn wir von Inflation sprechen in Deutschland, dann wissen wir nicht, was Inflation ist. Weil in Russland sind es nicht 2 oder 2,5% oder mal in dem einen Jahr 9%. Nein, es sind 25, es sind 50, es sind 100% Inflation Jahr ums Jahr auf diverse Lebensmittel. Und jetzt werden gerade die Kartoffeln wahnsinnig teuer, weil es einen gewissen Kartoffelmangel gibt. Das ist erntebedingt im vergangenen Jahr, lief das nicht so gut. Und insgesamt aber steigen die Preise in einer Kriegswirtschaft halt eben sehr, sehr stark. Und in Russland kann man das bestens beobachten. Und bei vielen Menschen werden halt die Gehälter nicht mehr so erhöht oder die Renten nicht so erhöht, dass sie damit ankommen. Wir sehen insgesamt ein Absinken des Lebensstandards, der aber nicht dazu führt, dass in irgendeiner Form Elend oder Hunger ausbräche. Man darf das nicht übertreiben, aber es ist ein Druck auf die Haushaltskasse und das spüren viele Familien.
Und sorgt das dann nicht in der Folge jetzt schon nach 3 Jahren Krieg für Unruhe innerhalb der Bevölkerung? Oder wird der eben gesagt, hier wird sich nicht beschwert? Sie schreiben ja auch über viele Schlagstockeinsätze, dass es auch um Denunziationen geht, dass es auch darum geht, eben zu kontrollieren, was die Bürgerinnen und Bürger so machen.
Ja, es gibt eigentlich 3 Mittel, um zu verhindern, dass es wieder zu so starken Protesten gegen Putin kommen kann, wie das 2012 der Fall war. Das Erste ist tatsächlich, dass man versucht, die Versorgungslage und eine gewisse Normalität so gut wie möglich herzustellen beziehungsweise zu inszenieren. Moskau sieht ja sehr schön aus dieser Tage und die ganze Stadt ist mit Blumen geschmückt wieder und die Fassaden werden neu angestrichen. Also so, dass man den Eindruck hat, hier fehlt es an nichts. Gleichzeitig, und das ist das zweite Element, gibt es dann aber eine starke Repression. Also alle wissen, wenn sie auf die Straße gehen würden und sich mit einem Schild dahinstellen und sagen, die Inflation muss aufhören oder der Krieg muss aufhören. Nein zum Krieg war ein Schild in den 20er, 22, was die viele hochgehalten haben und wurden dafür dann alsbald dann verhaftet. Alle wissen, was es für Konsequenzen hat, wenn man sich öffentlich oder im Freundeskreis offen gegen die Militäroperation äußert. Sie haben angesprochen, die Denunziationen, die sind halt mittlerweile sehr weit verbreitet. Man kann dort auf ein Portal gehen. Da muss man mittlerweile nicht mehr irgendwo hinlaufen, einfach nur Handy anschalten, auf das Portal der Stadtverwaltung gehen und da gibt es dann diesen Beschwerdebriefkasten über den Mitmenschen und da kann man das dann hinterlassen mit Namen und Anschrift und dann schaut die Polizei vorbei. Und weil das viele wissen, sagt keiner mehr was. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und das dritte Element ist dann die Propaganda, die das alles erklärt, warum das jetzt schon fast 3,5 Jahre dauern muss und warum man eigentlich nicht gegen die Ukraine, sondern man kämpft ja gegen den gesamten Westen, der kollektiv gegen Russland angetreten sei. Und jetzt macht Trump gerade mal kurzfristig einen Unterschied. Aber eigentlich ist der Westen im totalen Krieg gegen Russland. Das ist die Erzählung. Und deshalb, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, deshalb dauert das so lang. Das ist die wesentliche Erklärung heute durch die Propaganda und ist natürlich eine völlige Verzerrung der Tatsache und vor allem eine völlige Unterschätzung der Ukraine, die ja mittlerweile die stärkste Armee nach Russland in Europa hat und deren Bevölkerung sich halt eben auch als ungeheuer resilient erwiesen hat, in einer Weise, wie wir es eigentlich bisher nur von den Finnen kannten, die eben auch in ähnlicher Weise widerstandsfähig und willig sind. Und da hat die Ukraine uns alle überrascht, aber vor allem eben Wladimir Putin.
SR Kultur mit Michael Thumann heute bei Fragen an den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen. Hier kommt die nächste.
Über was schweigt man denn so eisig?
Also Bezug nehmend auf Ihr Titel, Eisiges Schweigen flussabwärts, eine Reise von Moskau nach Berlin. Über was Wunderbar, schweigt man denn da so eisig?
Vielen Dank. Ich habe das eingeführt im Buch bei einer Szene, als ich über in Tilsit, das heute Sowjetsk heißt, im Kaliningrader Gebiet, als ich von Königsberg in Kaliningrad fahren wollte nach Litauen. Und da muss man in Tilsit über die Memel und über eine Brücke, an der ein Grenzübergang ist. Und da wurde ich sehr lange von allen Seiten kontrolliert, hing da 3 Stunden. Und als ich dann die x-te Kontrolle auf der Brücke noch einmal durchlaufen musste und mir wieder der Pass weggenommen wurde, da beschrieb ich dann dieses eisige Schweigen auf meine Fragen, wieso werde ich hier schon wieder kontrolliert, als eisiges Schweigen flussabwärts auf der Memel mitten in der Nacht. Und dieses eisige Schweigen ist das Schweigen, die Gegenfrage von mir an russische Offizielle, an russische Grenzbeamte in verschiedenen Situationen. Die fragen mich sehr viel und wenn ich mal was frage, dann gibt es immer dieses eisige Schweigen und das zieht sich so durchs Buch.
Klingt so ein bisschen nach einem Film, der fast noch in Schwarz-Weiß hätte gedreht werden können.
Ja, diese Situation, die Sie beschreiben auch. Ein Tilsit vor.
Eine Frage, wo wir gerade bei Tilsit und damit auch bei Kaliningrad und Königsberg sind, wie es früher hieß, von Martin Rees. Er schreibt, wenn Immanuel Kant von seiner Heimatstadt Kaliningrad kurzerhand zum Russen erklärt und dessen kategorischer Imperativ als Rechtfertigung für den Angriffskrieg in der Ukraine herangezogen wird, liest sich das grotesk mit ganz vielen Fragezeichen. Und die Frage, die sich anschließt, auch darüber schreiben Sie, Herr Thumann, eine Frage, die ja anschließt, welche Teile deutscher Kultur sind in der russischen Kultur so verankert, dass sie auch bereits in die DNA integriert sind oder eine Brücke zwischen Kulturen bilden? Also ja, vielleicht den Blick daraus.
Ja, Sie haben das Kapitel schon gelesen, das finde ich schön. Und Kant wird in der Tat jetzt vereinnahmt, ist in der russischen Kultur oder von der russischen offiziellen Kultur. Im Volk ist das noch nicht so angekommen, dass Kant unser ist, wie es jetzt heißt, Kant Nasch, Kant unser. In der russischen Kultur gibt es natürlich wegen der vielen Berührungspunkte mit Deutschland ganz, ganz viele. Also das Butterbrot, das, was wir Sandwich nennen heute, nennt sich auf Russisch Butterbrot. Und es gibt auch gerade im Medizinischen und so weiter gibt es viele deutsche Begriffe. Kant ist was Neues, den hat man lange ignoriert und hat ihn jetzt aber entdeckt, nicht als etwas Deutsches, sondern man bezeichnet ihn als eigentlich etwas Preußisches, Und die Preußen werden dann als ein vergangenes Volksstämmchen in das Russische Reich, unter das Dach des Russischen Reiches gezogen, die wie die Tschuwaschen und die Tschetschenen und die Baschkiren und die Tataren Teil dieses Imperiums seien. Und ebenso gehörte auch mal Kant dazu, weil sie entdeckt hatten, dass während einer kurzfristigen Besetzung Königsbergs im 18. Jahrhundert Kant mal für 3 Jahre Untertan des Russischen Reiches war. Und aus diesem destilliert man heute heraus, dass er eigentlich russischer Philosoph war. Und das wird gefeiert, indem er mittlerweile zur Brand geworden ist. Es gibt Kant-Supermärkte, es gibt Kant-Wein, das ist Glühwein, und es gibt auch ganz viele Kant-Tassen und Kant-Teller und Kant-Schlüsselanhänger, das kann man jetzt alles dort erwerben. Es gibt also einen Kant-Kult in Kaliningrad mittlerweile.
Wirkt auf mich so ein bisschen, als ob man ein Kant-Holz bräuchte, um damit zurechtzukommen, aber kleiner Scherz an der Seite, das Beispiel zeigt ganz viel, nämlich auch gerade das ganz spezielle Verhältnis Russland-Deutschland und Deutschland-Russland und was gerade aus russischer Sicht, aus Putins Sicht da passiert, nicht nur, dass der Westen zusammenbrechen soll, sondern dass eben auch, und ich habe es vorhin schon in der Anmoderation als Gift bezeichnet, darüber schreiben Sie, Herr Thumann, dass eben aufgebaut werden soll, einer der Hauptfeinde, wenn nicht der Hauptfeind Russlands, sind wir Deutsche. Da stockt einem, wenn man das liest, erstmal der Atem.
Ja, es gab vor 2 Wochen, gab es die allwöchentliche Sendung Vesti Nedeli, die Nachrichten der Woche, die moderiert Dmitri Kiselyov, das ist der Chef der großen Nachrichten oder kann man auch Propagandafabrik nennen, Rossiya Sivotnya. Und Kiselyovs Sendung ist in der Regel 2 Stunden lang und er hat fast eine Stunde Friedrich Merz gewidmet. Und da habe ich natürlich genau hingeschaut, weil das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass Deutschland so viel Sendezeit gewidmet bekommt. Und man fragt sich, was gibt es eine Stunde über Friedrich Merz zu berichten? Das war dann aber auch gespickt mit vielen Schwarz-Weiß-Filmchen. Lange ist's her, Adolf Hitler, Rosenberg, Goebbels, Himmler wurden da alle vorgeführt, die alle irgendwie mit Merz zu tun haben sollen. Und das ist diese Art von Verdammnis, die damit zu tun hat, dass man antworten wollte auf Merz' Reise nach Kiew zusammen mit Macron und Starmer und sagen wollte, dieser Mann provoziert, dieser Mann ist gefährlich und diese Markierung wollte man herstellen. Das macht die russische Propaganda regelmäßig. Bevor Merz an die Reihe kam, war monatelang Macron der große Feind. Und entsprechend in den russischen Umfragen waren auch die Franzosen der größte Feind Russlands. Und man erinnerte an Napoleon und die Invasion. Und jetzt ist es März und natürlich erinnert man sofort an den deutschen Feldzug und den deutschen Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion und stellt März dann in diesen Zusammenhang. So platt geht es zu, aber das ist halt eben tatsächlich sehr wirksam, wenn man die Volksstimmung beeinflussen will in die eine oder andere Richtung. Was ich für schlimmer halte, weil das ist vergänglich, das kann man auch wieder drehen, da kann die Propaganda nächste Woche wieder einen neuen Zungenschlag anbieten, aber was mich sehr bedrückt, ist das Fundament der russischen Beziehung, das ja auf Nichtregierungsorganisationen, auf zivilgesellschaftlichen Verbindungen in einer Art, wie wir sie organisiert mit keinem anderen Staat der Erde hatten, auch nicht mal mit den USA oder Frankreich, und dass die Vielfalt dieser Organisationen in den letzten Jahren systematisch zerschlagen wurde, indem halt eben alle russischen oder deutschen Organisationen, die sich mit diesen Beziehungen abseits des Staates und abseits von Schröder, Merkel, Putin beschäftigten, dass die zu unerwünschten extremistischen Organisationen erklärt wurden und damit alle nicht mehr handlungsfähig sind. Und das ist etwas, was halt eben das eigentliche Friedensfundament zwischen unseren beiden Staaten bedroht Und das ist etwas, was leider von Wladimir Putin ganz gezielt ins Werk gesetzt worden ist. Er hat alle diese Organisationen verbieten lassen oder zu extremistischen Organisationen erklären lassen.
Nicht nur im Sinne dieser Zusammenarbeit, sondern auch für die Menschen in Russland selbst. Die Frage von Achim Bolander aus Nonnweiler, vielen Dank dafür. Welche Möglichkeiten hat die russische Bevölkerung, sich außerhalb der Staatsmedien zu informieren? Wie intensiv werden diese Möglichkeiten genutzt?
Das geschieht heute. Eine wichtige Rolle spielt Telegram, dieser von Pavel Durov, einem Russen, vor über einem Jahrzehnt ins Leben gerufene Messenger, Dienst und Kanal. Dort kann man ein bisschen anders als bei Facebook und anderen Messenger-Diensten aus dem Westen eben tatsächlich seinen eigenen Kanal einrichten, den man anwählen kann. Und das ist dann letztendlich wie so ein kleiner Fernsehkanal, auf dem abwechselnd Live-Sendungen laufen, Videos laufen oder eben auch dann Textnachrichten. Und alles hintereinander weg. Das kann man dann auch so in der Timeline kann man das zurückverfolgen und ehemalige Sendungen dann auch wie in der Mediathek aufrufen. Und da sind russische Medien im Exil auch ganz, ganz stark vertreten.
Wie stark wird das genutzt? Kann man das flächendeckend irgendwie einschätzen?
Die Menschen sagen darüber leider nicht die Wahrheit. Insoweit wissen wir es nicht wirklich. Auch unabhängige Umfrageinstitute, also wenn man denen folgt, dann nutzen das sehr, sehr wenige. Aber keiner wird so verrückt sein und am Telefon oder irgendeinem Umfrage-Menschen, den er nicht richtig kennt, sagen, dass er diese Kanäle schaut und hört. Insoweit, wir wissen es nicht genau. Es ist sicherlich nicht die Mehrheit der Russen, weil es natürlich dafür dann auch eine gewisse Internetaffinität, manchmal wird es dann gestört, dann braucht man wieder einen VPN, also einen Proxy-Server, der einem hilft, die russischen Aufsichtsbehörden zu umgehen. Das heißt, es braucht so ein bisschen technischen Sachverstand und deshalb gehe ich davon aus, dass die meisten natürlich das russische Staatsfernsehen schauen und eine Minderheit diese Kanäle. Aber wenn man möchte, dann kann man das. Und Julia Nawalna, ja, die Frau des verstorbenen, wahrscheinlich im Lager umgebrachten Oppositionsführers Nawalny, Alexei Nawalny, hat jetzt zusammen mit Reporter ohne Grenzen einen Kanal eröffnet, der über Satellit, über Hotbird ausgestrahlt werden soll. Das ist dann nochmal ein anderer Versuch, jenseits des Netzes an die russischen Haushalte zu kommen. Ich weiß nicht, ob das viel bringen wird, aber da braucht man auch eine Satellitenschüssel. Aber möglicherweise ist das auch ein Weg. Von daher, also es suchen viele Russen im Exil den Weg, die russische Bevölkerung in irgendeiner Form anzusprechen.
Inge Käufer aus Saarbrücken in dem Zusammenhang würde ganz gerne wissen, Russland ist groß, ziemlich groß. Interessieren sich denn da auch alle Russinnen und Russen für Politik oder gibt es auch jede Menge Leute, denen egal ist, wer regiert, wenn sie ihren Lebensstil weiterbehalten können?
Genau das ist der Fall. Da haben Sie ins Schwarze getroffen mit der Frage. Es sind zumal in einer Gesellschaft, die so stark politisiert wird vom Staat und wo man eigentlich an jeder Ecke irgendein Plakat liest, unsere Helden an der Front oder wo man in der Metro sitzt oder im Zug und dann sofort von oben so ein kleiner Fernseher runterfällt, der einem dann irgendwie erzählt, warum Russland schon immer gesiegt habe in der Geschichte und man eigentlich dem kaum entrinnen kann im öffentlichen Raum. Gerade da reagieren viele Menschen mit einer Selbstdepolitisierung und sagen, ich gucke mir mal gelegentlich den Kissiljow oder irgendeinen anderen Propagandafernsehkanal an, dann weiß ich, wie so die offizielle Linie ist und wenn ich gefragt werde, was ich sagen muss. Und ansonsten interessiert mich das alles gar nicht und ich kümmere mich um meine Datscha und um die Kartoffelernte, weil die Kartoffeln gerade so teuer sind, oder ich kümmere mich um, ich schaue, wo ich mal hinreisen kann und ich führe letztendlich ein Leben abseits der Politik. Das ist auch eine Rückzugsform, die schon in der Sowjetunion viele Menschen gemacht haben, die der Ideologie überdrüssig waren. Und das zeichnet sich heute in Russland schon wieder ab. Daraus darf man dann aber nicht schließen, dass das eine Opposition gegen Putin wäre. Ich würde sagen, es ist einfach nur eine neutrale, eher opportunistische Tendenz, mit der Putin sehr gut umgehen kann und arbeiten kann, weil er dann machen kann, was er will und nicht, was sich vielleicht die Mehrheit der Russen trotzdem wünschen würde, dass dieser Krieg endlich aufhört.
Michael Thumann ist heute zu Gast bei SR Kultur Fragen in den Autor. Wir haben noch jede Menge weitere. Hier die nächste.
Warum mischen wir Deutschen uns ein in diesen Krieg? Was sind unsere Interessen? Ich möchte daran erinnern, dass die Ukraine kein NATO-Staat ist, dass die Ukraine auch kein EU-Staat ist. Es scheint sich doch um einen Krieg innerhalb des historischen Großrussischen Reiches zu handeln.
Es ist völlig richtig, die Ukraine ist kein NATO-Staat und es besteht deshalb auch keine Bündnisverpflichtung gegenüber der Ukraine. Die Entscheidung der deutschen Regierung im Februar 2022 zu helfen, zunächst mal mit Geld und dann, Sie erinnern sich an die Helme und dann wurde das immer mehr, die war vielmehr begründet in der Sorge, und die war ja auch sehr, sehr berechtigt in der Sorge, dass unser Sicherheitssystem, das wir uns aufgebaut haben seit 1990, 91, dass das bedroht ist oder womöglich zusammenbricht. Und natürlich ist dieses Sicherheitssystem von 1990, 91, die Pariser Charta, unsere eigenen 2+4-Verträge und alle Verträge, die danach folgten, bis hin zu dem NATO-Russland-Vertrag von 1997, ist im Grunde genommen das, was uns seither so ruhig schlafen ließ. Und Putin hat halt tatsächlich zur Überraschung nochmal gesagt, vieler seiner eigenen, in seiner eigenen Umgebung, seiner Generäle, vieler Leute, die ihm nahestehen, mit denen ich auch noch irgendwie so im Dezember 21 und Januar 22 sprach, die alle sagten, nein, das macht der nicht, diese Truppen, die da sind, die gehen da nicht rein. Nein, er hat es gemacht. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann die Bundesregierung hat sagen lassen, Zeitenwende. Hier ist etwas zusammengebrochen, was uns alle bedroht, weil es eben nicht nur um die Ukraine, sondern um unser Sicherheitssystem geht, dass ein Staat den anderen nicht überfällt. Und wir fürchten, dass dieses Beispiel Schule macht. Ich glaube, die Einschätzung ist auch nicht falsch, einfach deshalb, weil man ja heute sieht, dass das über Europa weit hinausgreift. Das heißt also, das Angreifen eines anderen Staates ist mittlerweile zur internationalen Normalität geworden. Wenn man sich anschaut, wie Donald Trump steht noch nicht in Grönland, aber seine Offiziellen und Emissäre sind alle Woche in Grönland und die USA erheben offen den Anspruch. Der Moment wird auch noch kommen, das Thema ist nicht vergessen, genauso wie die amerikanischen Ansprüche auf dem Panama-Kanal nicht vergessen sind. Und wer weiß, wo die Ansprüche sonst noch hingehen, denn Trump ist eine imperiale Präsidentschaft. Und natürlich ist, um das auch nochmal das Aktuelle zu erwähnen, das iranische Atomprogramm ist eine Provokation für die ganze Welt. Aber das Land von Donnerstag auf Freitag mal eben so anzugreifen, ist Teil dieser neuen furchtbaren Normalität, die mit Wladimir Putin begann. Und insoweit ist da die Sicherheitsanalyse dann der Bundesregierung gewesen, das ist etwas, was uns potenziell eben auch bedrohen kann. Und deshalb dann die Unterstützung für die Ukraine. Ich teile da nicht alles, was dort passiert, aber ich kann im Grundsatz schon nachvollziehen, wieso die Bundesregierung sagt, wir müssen verhindern, dass die Ukraine als Staat von der Landkarte verschwindet, weil mit dieser Präzedenz, mit diesem Beispiel können wir in Europa nicht mehr friedlich leben.
Wie halten Sie es denn dann mit dem vor kurzem veröffentlichten SPD-Manifest, so wird es betitelt, es geht um ein Positionspapier, um eine Friedenssicherung in Europa und da wird gefordert, eine Abkehr von der derzeitigen Aufrüstungspolitik der Bundesregierung sowie eine Zusammenarbeit mit Russland, um es mal kurz zusammengefasst darzustellen. Putin könne nicht kaputt gerüstet werden, ein Zitat aus diesem Manifest. Können Sie das nachvollziehen an der Stelle im Moment?
Ja, ich, Ich habe mit dem Manifest große Schwierigkeiten. Ich halte das für voller Widersprüche. Ich glaube auch nicht, dass keiner irgendwie Putin kaputtrüsten will, sondern was derzeit passiert, ist vielmehr nicht das Kaputtrüsten, sondern ist der Versuch, die Bundeswehr instand zu setzen. Denn das haben wir ja nun uns selbst attestiert und ist vielfach untersucht, dass die Bundeswehr derzeit gar nicht richtig einsatzfähig ist. Und ich glaube, hier geht es nicht irgendwie um Putin kaputtrüsten, sondern die Bundeswehr überhaupt erstmal in irgendeiner Form so wieder aufzubauen, nachdem wir sie kaputt gerüstet haben, beziehungsweise kaputt abgerüstet haben in den letzten 20 Jahren. Das heißt also, sie überhaupt handlungsfähig zu machen. Das Manifest selber ist eines, woran ich ganz viele Fragen habe. Es ist ja getragen von den Abgeordneten Stegner, SPD, und Mützenich, bis vor kurzem SPD-Fraktionschef und wichtiger Mann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, des Neuen. Er hat den Vorsitz nicht gekriegt. Das betrübt ihn, glaube ich, ein bisschen. Aber egal, welche Beweggründe dabei Rolf Mützenich, der eigentlichen, ich schätze den ja als Gesprächspartner, aber beim nächsten Gespräch werde ich ihm auch sagen, ich kann das nicht verstehen, Herr Mützenich, dass Sie die Zeitenwende als Fraktionsvorsitzender mit Kanzler Scholz durchgedrückt haben, dass Sie Leopard 2 A6 Panzer an die Ukraine geliefert haben und jetzt sowas schreiben, das passt für mich einfach nicht aufeinander. Ich hatte bei dem Leopard 2 A6, als der geliefert wurde, viele Fragen damals aus von meinem Moskauer Korrespondentenstandort. Und jetzt so ein Manifest, das finde ich irgendwie passt hinten und vorne nicht. Und dann muss ich auch noch sagen, es ist ein Satz, ich bin ja schon länger dabei, habe auch damals die Kosovo-Intervention der NATO mitgemacht. Da steht dann, also als Berichterstatter und übrigens kritisch begleitet damals, frage mich dann, wie kann bei so intelligenten Menschen wie Mützenich und vielen anderen, Peter Brandt dabei, Historiker, wie kann so ein Satz da reinkommen, dass Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ja auch im Kontext zu sehen sein muss, zum Beispiel dem Angriff der NATO auf Serbien. Da vor allem, erstens hieß der Staat damals nicht Serbien, sondern es war die Bundesrepublik Jugoslawien. Montenegro wurde nämlich auch bombardiert. Zweitens, wer war das denn damals, der das entschieden hat, dass die Bundeswehr in den ersten Kampfeinsatz ging? Ja, das war die SPD und ganz, ganz viele, die dieses Manifest unterschrieben haben. Die waren damals Staatssekretäre, die waren damals im Auswärtigen Amt, die waren damals in der Bundesregierung, denn das war damals eine SPD-geführte, unter Kanzler Schröder geführte Regierung, die in diesen Krieg gegangen ist. Und deshalb bitte etwas mehr Transparenz, bitte etwas mehr Ehrlichkeit mit sich selbst und bitte etwas mehr Konsequenz in der Argumentation.
Das ganz konkret zum SPD-Manifest, aber vielleicht nochmal auf der anderen Ebene. Die Begründung, man muss Putin auch Paroli bieten können, ist ja nicht nur ein deutsches Interesse, was da formuliert wird oder als Begründung genommen wird, sondern eben auch als europäisches Interesse, weil eben auf der anderen Seite des Atlantik die Unterstützung zu bröckeln beginnt. In Sachen Aufrüstung, in Sachen Ausstattung, bewegen wir uns da, und das ist auch eine Frage, die heute Morgen ganz häufig gestellt wird, bewegen wir uns da in eine ganz neue Form der, ja, vielleicht auch jetzt mit Israel und dem Iran und diesem Konflikt nochmal forcierten Auseinandersetzungen auf der ganz großen Ebene? Was für einen Eindruck haben Sie?
Also ich glaube, uns Europäern und den Franzosen wie den Deutschen, den Niederländern, den Polen, uns wird da etwas aufgedrängt, gegen unseren Willen. Hier entscheiden außereuropäische Mächte. Putin hat angefangen, schon vor über 10 Jahren damit. Donald Trump, seit 2017 dabei, mit einer kurzen Unterbrechung. Benjamin Netanyahu, Tayyip Erdogan, Xi Jinping. Diese Männer, übrigens alle schon recht betagt. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, deshalb keine Altersdiskriminierung, bitte. Aber trotzdem, es sind, muss man einfach sagen, Netanyahu jetzt 75. Wie lang ist er in Israel schon an der Macht und führt sein Land jetzt in diesen Krieg? Das sind Dinge, die uns Europäern von außen aufgedrängt werden, bei der gleichzeitigen Tatsache, der wir ins Auge blicken müssen, dass die Amerikaner uns bei so einem Angriff von außen aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr unterstützen würden. Und wenn, dann nur noch irgendwie halbherzig und vielleicht ihr dürft noch ein paar Satellitenbilder in Kopie kriegen und das war's dann. Das heißt also, wir müssen nicht, um irgendwo anders ähnliche Ziele zu verfolgen, wie diese alten Männer alle, sondern um uns einfach, um Bedrohung von außen und Bedrohherren von außen klarzumachen, dass wir uns verteidigen können, wenn die uns angreifen. Und das hat man im Beispiel, und das will ich einfach nur mal an Putins Historie erklären, der hat in den 25 Jahren an der Macht 20 Jahre lang Krieg geführt. In Tschetschenien, in Syrien, in Georgien, in der Ukraine. Er hat die Feldzüge immer dann begonnen, wenn er glaubte, er kann sie leicht gewinnen. Und das ist die Lehre eigentlich aus den 20 Jahren Krieg unter Putin in Russland, dass man als möglicher Gegenstand, mögliches Opfer, man darf nicht den Eindruck erwecken, dass man eine leichte Beute wäre. Und deshalb halte ich es auch tatsächlich für richtig. Ich halte übermäßige Aufrüstung für falsch, aber ich halte eine Instandsetzung, wie sie derzeit passiert, für absolut geboten, da das etwas ist, was uns, und das ist nicht nur mit Blick auf Russland, das ist mit Blick auf Iran und das ist mit Blick auch auf Amerika, glaube ich, unbedingt geboten. Grönland wird uns mit den Vereinigten Staaten noch in schwere Auseinandersetzung bringen. Und das heißt nicht, dass ich mir in irgendeiner Form eine militärische Auseinandersetzung zwischen der EU und den Vereinigten Staaten voraussehe. Nein, was ich voraussehe, sind einfach politische Konflikte, bei denen dann mit einem Auge immer darauf geschielt wird, wie resilient ist eigentlich der andere und wie kann der sich eigentlich verteidigen? Und das ist leider in dieser Welt dieser alten, kriegsbereiten Männer eine Übung, derer sich immer mehr befleißigen. Und wir müssen in irgendeiner Form in Europa, in unserem friedlichen, friedfertigen Europa, darauf eine Antwort finden.
Eine letzte Frage an Michael Thumann.
Was ich in letzter Zeit auch sehr oft gehört habe, ist, ach, dieser Putin und der ist so schlimm und so. Ich möchte das nicht in Abrede stellen. Ich frage mich jedoch, Putin ist ja auch schon sehr alt. Mal davon ausgegangen, dass Putin aus irgendeinem Grund heute oder morgen sterben würde. Meine viel größere Angst ist, ich weiß nicht, was nach Putin kommt. Wir wissen alle nicht, was nach Putin kommt. Besteht nicht noch eine eventuell sehr viel größere Gefahr, dass ein noch radikalerer und schlimmerer Herrscher in Russland an die Macht kommt?
Wir hatten ja tatsächlich mal diesen kurzen Blick in die Zukunft, als Prigozhin auf Moskau marschierte und sich dann so viele Generäle plötzlich auf Prigozhins Seite stellten. Sie erinnern sich, der Söldnerführer, der damals der Führer der Wagner-Truppen. Ich glaube, so ein Prigozhin hätte niemals die Macht errungen. Er wäre wahrscheinlich nach kürzester Zeit ersetzt worden durch einen anderen. Es gibt eine interessante Gesetzmäßigkeit in der russischen Geschichte. Das ist, wenn ein autoritär herrschender, mit harter Hand herrschender Zar oder Generalsekretär oder Präsident fällt, dann folgt ihm in der Regel jemand, der vieles anders macht.
Da setzen Sie Ihre Hoffnung drauf.
Und das ist in der Tat, das ist so passiert nach Stalin, das ist so passiert, natürlich nach Jelzin, Putin herrscht ganz anders. Ich glaube, der Nächste wird es anders machen. Ob auf keinen Fall demokratisch, da bin ich sehr skeptisch, was Russland angeht, aber sicherlich anders. Und er hätte alle Macht zu sagen, dieser Krieg hat uns über 1 Million junger russischer Männer gekostet, tot oder verkrüppelt. Dieser Krieg hat uns so viel Geld gekostet. Ich beende das und schiebe alle Schuld auf Putin. Das ist die große Chance des Nachfolgers. Und wer weiß, vielleicht wird er diese Chance wahrnehmen, um seine eigene Herrschaft möglichst lange zu befestigen.
Sagt Michael Thumann. Er war heute zu Gast bei SR Kultur. bei fragenden Autor Eisiges Schweigen flussabwärts, eine Reise von Moskau nach Berlin, erschienen bei CH Beck für 26 €. Und je ein Exemplar geht heute an Stefan Brabender, an Achim Schreiner und Marion Hergenröther. Allen anderen natürlich auch vielen Dank fürs Fragen stellen. Und Ihnen, Herr Thumann, nach Estland einen schönen Gruß. Vielen Dank fürs Fragen beantworten. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Diese Sendung finden Sie wie immer auch in der ARD Audiothek und auf srkultur.de. Und nächsten Sonntag dann Moritz Klose mit seinem Buch Im Reich der Bären, die gelassenen Gebieter des Waldes. Da werden wir eine kleine Reise unternehmen in die Welt der Bären mit einem Bärenexperten zwischen Alaska und Bayern. Aber auch in Rumänien sind wir den Braunbären auf der Spur, unter anderem. Spannendes Thema nächste Woche bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Für heute bedankt sich und sagt Tschüss. Einen schönen Sonntag wünscht Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Sommer, Sonne, Strand. Die Balearen gehören zu den beliebtesten Urlaubsgebieten der Deutschen. Sie lieben die Inseln. Aber viele Einheimische lieben sie nicht mehr. In großen Demonstrationen fordern sie eine Abkehr vom Übertourismus.
Es gab auch Demonstrationen in Malaga, in Barcelona, in Valencia, in Asturien und in Kantabrien. All diese Touristenregionen kämpfen im Moment mit den gleichen Problemen. Es ist doch pervers, Paradiese an Leute von außerhalb zu verkaufen, während die Bevölkerung Angst haben muss, aus ihrer Heimat verdrängt zu werden.
Die Demonstranten beklagen, dass es kaum noch bezahlbare Wohnungen gibt. Stattdessen überfüllte Straßen und Strände, prekäre Arbeitsverhältnisse, Umweltschäden, Wasserknappheit und Müllberge.
Es ist einfach unmöglich geworden, eine eigene Wohnung zu bekommen. Weder zur Miete noch zum Kauf.
Vom wirtschaftlichen Aufschwung durch den Tourismus profitieren wenige. Unter den negativen Folgen leiden viele. Autor Daniel Gutmann hat mit Opfern und Profiteuren des überbordenden Tourismus gesprochen und nach Lösungen gesucht.
Aufstand auf den Balearen. Doku über Übertourismus. Das aktuelle ARD-Radio-Feature. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.